Graues Glück, ein Podcast über meinen Vater Rainer Hageny heute, gestern und vor ein paar Jahren. Einen wunderschönen guten Tag hier bei Graues Glück. In der letzten Folge, der Folge 2 von Graues Glück, habe ich Sie mitgenommen auf die Erzählung oder zu der Erzählung von Felipe Ascasiba, wie er seinen Vater gepflegt hat. Dort habe ich es so ein bisschen anklingen lassen, und zwar ein Verweis auf einen Text von meinem Vater, den er geschrieben hat, wie es damals war in Pflegeeinrichtungen in der DDR, die er als Pfarrer besucht hat. Da muss man wissen, mein Vater hat quasi, solange er konnte, wahnsinnig viel, ich würde mal sagen, seine Memoiren in Kurzgeschichten aufgeschrieben. Und es gibt einen sehr reichen Fundus an Kurzgeschichten von meinem Vater über seine Vergangenheit. Und die sind teilweise sehr lustig, traurig. Ich will mal sagen, wer mich kennt, weiß, ja, der Humor steht auch bei mir im Vordergrund. Und das ist auch bei meinem Vater Rainer, obwohl er Pfarrer gewesen ist, sein ganzes Leben immer noch ist, stand der Humor aber ganz klar im Vordergrund. Und diese Geschichten sind oft sehr lustig. Und ich möchte Sie in dieser Folge mitnehmen zu ein paar Geschichten von meinem Vater Rainer Hageny, also heute mal etwas anderes. Es geht los mit einer Geschichte, die den Titel trägt Heim oder Anstalt. Danach kommen noch ein paar andere Geschichten mit anderen Inhalten, aber hier jetzt die erste Geschichte bezieht sich ganz klar auf Pflegeheim in der DDR. Also Sie können sich heute so ein bisschen zurücklegen, die Augen baumeln lassen und die Ohren auch so ein bisschen auf, Also heute gibt's hier Lesestunde aus dem Archiv von Rainer Hageny. Und wir beginnen mit dem Text Heim oder Anstalt, der ein Teil ist in dem Spätwerk meines Vaters, was überschrieben ist, Evangelische Kirche in der DDR. Aber jetzt hier der Text Heim oder Anstalt. In der DDR sprach man im Blick auf eine Wohnmöglichkeit für den Lebensabend vom Altersheim. Die Bezeichnung Seniorenresidenzen kannte man nicht. Zweibettzimmer waren eine große Ausnahme, Einzelzimmer höchster Luxus. Es herrschte ein heute nicht mehr nachvollziehbarer Pflegenotstand. Die Heime waren meist hoffnungslos überbelegt. Die Insassen lebten in großen Schlafsälen oder wenigstens in Mehrbettzimmern. Ein penetranter Uringeruch herrschte vor. Für Pflegefälle kannte man noch keine Hilfsmittel bei Inkontinenz. Die Patienten wurden mit Stoffwindeln versehen, die gewaschen und wiederverwendet werden mussten. So wohnten zum Beispiel im Kreispflegeheim die altersdementen Frauen im Dachgeschoss. Das Personal sprach vom Olymp. Die Tür zum Olymp blieb immer verschlossen. Natürlich erhielt der Pfarrer von den Schwestern den Schlüssel mit dem Hinweis, aber schließen Sie ja wieder hinter sich ab. Für ihn war die günstigste Besuchszeit am späten Nachmittag oder frühen Abend zwischen Kaffeetrinken und Abendbrot. Manchmal kam er auch nach dem Abendbrot. Dann hatte man die alten Damen schon entkleidet und sie saßen in Erwartung der Medikamente und der Nachtwäsche nackt im überheizten Aufenthaltsraum vor dem verschlossenen Schlafsaal. Der junge Pfarrer versuchte, die nackten Omas nicht anzusehen, aber betete und sang mit ihnen. Meist erkannten sie ihn sowieso, Gott sei Dank, nicht mehr. Aber sie sangen gern mit ihm lustige Volkslieder und ernste Kirchenlieder. Sie sprachen ernsthaft das Vaterunser, die Gebote, das Glaubensbekenntnis, so wie es sie vor Jahrzehnten beim Pfarrer in der Konfirmandenstunde lernten. Eine alte Frau stand immer auf, strich dem Pfarrer über den Kopf und sagte unentwegt, »Ach, mein lieber Kollege von der Post ist da.« Eine andere, nackte alte Frau sprach plötzlich dem Pfarrer an, »Mich kennen Sie wohl gar nicht mehr?« Er wagte nicht hinzusehen, bald spürte er, diese Frau war gar nicht verworren und erkannte sie. Sie war ein altes, alleinstehendes, katholisches Fräulein aus Schlesien und kam immer auch in den evangelischen Gottesdienst. Da sie nichts wegwerfen konnte, waren ihre zwei kleinen Stübchen bald ziemlich voll. Die jüngeren Hausbewohner benötigten ihren Wohnraum und teilten dem Bürgermeister mit, dass sie durch die alte Ungeziefer ins Haus bekämen. So brachte man sie nach einem Krankenhausaufenthalt ins Heim. Da sie vor Schreck in der ersten Nacht unter sich machte, kam sie in diesen Olymp. Hier saß sie nun nackt und bloß und ohne alles vor dem Pfarrer und hatte sich selbst, wie sie ihm berichtete, noch nie ohne Kleider im Spiegel gesehen. Das war der Text Heim oder Anstalt. Es geht weiter mit Das DDR-Krematorium, ein Text von Rainer Hageny. Die Unvollkommenheit des Menschen verdeutlicht sich am stärksten in seiner Sterblichkeit. Aber der Umgang mit dem Tod, die Frage nach der Würde der Toten, ihr Bewahren im Gedächtnis, die Bedeutung des Sterbens und des Todes für die Zukunft der nachfolgenden Generationen, das Bewusstsein der Sterblichkeit, die Kultur des Abschieds, sind deutliche Merkzeichen des jeweiligen kulturellen und damit zivilisatorischen Zustandes einer Gesellschaft. Für die Sicherung der Staatsgrenzen und der politischen Macht der SED flossen in der DDR enorme materielle und ideelle Mittel. Dafür trieb man einen Aufwand in einer überwältigenden Größenordnung. Die Volksarmee, der Stadtsicherheitsdienst, die gesellschaftlichen Organisationen von den jungen Pionieren über die DSF, FDJ, GST bis hin zur SED, sie alle erhielten schier unbegrenzte Mittel aus dem Staatshaushalt. Für Alters- und Pflegeheime, Krankenhäuser, Behindertenförderung und für die letzten Dinge des Lebens fehlte es im Staat. Bei diesen Dingen musste gespart werden. Seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts verfügte die Kreisstadt über ein Krematorium. Nun war nach über 50 Jahren diese Einrichtung verschlissen. Geschickten, findigen Handwerkern gelang es noch eine Zeit lang, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Fehlende Ersatzteile und vor allem Dingen fehlende Fachleute führten bald zum Ende des Betriebs. Nicht einmal die hydraulische Sargabsenkung in der Feierhalle funktionierte mehr. Einzig das Krematorium in der Bezirksstadt konnte noch Verbrennungen durchführen. Ein kleiner Barkas-Lieferwagen mit einem Aufsatz, in dem 6 Särge Platz fanden, transportierte diese nach erfolgter Trauerfeier zur Einäscherung in die Bezirkshauptstadt. Im Rücklauf brachte man auf diesem Weg die Urnen mit. Die evangelische Pastorin bereitete sich im sogenannten Pfarrerzimmer neben der Feierhalle auf die nächste kirchliche Trauerfeier vor. Dieser Raum diente außerdem praktischerweise, man meinte, den Pfarrern könnte man solches zumuten, als Zwischenlager für die Urnenrückläufer. Man transportierte diese ganz praktisch in hölzernen Stiegen zu je 6 Stück. Voller Entsetzen las die Theologin darauf den Aufdruck VEB Fleischkombinat Karl-Marx-Stadt. Für das Friedhofs- und Bestattungswesen galten die niedrigsten Lohntarife der DDR. Es war ja schließlich auch keine den Aufwand des Sozialismus fördernde und stärkende Tätigkeit. Dementsprechend verfügte man auch über schlecht oder gar nicht qualifiziertes Personal. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren entweder Idealisten oder desinteressierte Bürger. Leider waren nicht wenige von ihnen aufgrund der anstrengenden und psychisch belastenden Tätigkeit dem Alkohol zugetan. Mit großer Achtung und Dankbarkeit denkt der Pfarrer an die beiden älteren Heimbürgerinnen, die ohne jegliche Hilfsmittel, wie zum Beispiel Gummihandschuhe, ihre traurigen und zugleich ehrenvollen Arbeit nachgingen. Sie luden den jungen Pfarrer eines Tages zu Kaffee mit Kuchen in ihren Raum ein. Die Kaffeetassen und Kuchenteller fanden auf einem leicht schrägen und mit Zinkblech beschlagenen Tisch mit einem Ablauf am unteren Ende Platz. Als der Pfarrer doch etwas erstaunt diese Vorrichtung betrachtete, meinten sie ihn trösten zu können und sagten, dass man nichts, Herr Pfarrer, der letzte lag hier vor einem halben Jahr. Jetzt machen Sie die Leute im Krankenhaus gleich vor Ort auf und wieder zu. Da in der Feierhalle die Sargabsenkung nicht mehr funktionierte und die Sargträger durch ihren Bierdurst in der Dienstzeit nicht mehr fest auf den beiden Beinen standen, blieb schließlich in der Feierhalle häufig nur noch ein leerer Sarg mit schwarzer Decke verdeckt stehen. Oft teilte man den Angehörigen mit, eine sichtbare Aufbewahrung könne aus technischen Gründen nicht geschehen oder wäre von den Ärzten nicht gestattet. So verstarb eines Tages die Mutter eines treuen, überzeugten SED-Genossen aus der Kirchgemeinde des Pfarrers. Der Genosse hatte mit dem Pfarrer Probleme. Die Kinder des Genossen gehörten zu den treuesten Christenlehrekindern und Konfirmanden des Pfarrers. Natürlich litt der Genosse unter dieser ideologischen Belastung. Dennoch versuchte er tapfer und unentwegt dem Pfarrer bei jedem Treffen zu verdeutlichen, dass die herrschende marxistisch-leninistische Weltanschauung die einzig wissenschaftlich-humanistische und letztendlich siegende sei. Diese Weltanschauung sei humanistisch, was man daran erkennen könne, dass die Klassenunterschiede bei uns aufgehoben wären und alles für das Wohl der Menschen getan würde. Solches musste der treu überzeugte SED-Genosse nun ganz praktisch erleben. Durch dienstlichen Stress behindert, kam er im letzten Moment zur Trauerfeier seiner Mutter. Bei den vielen unbeschrifteten Türen des Krematoriums fand er die falsche und öffnete versehentlich die leider nicht verschlossene Tür des Aufbewahrungsraums für die Verstorbenen. Da lag in einem offenen Pappsarg seine alte, verstorbene Mutter, nackt und bloß und ohne alles, direkt zu seinen Füßen. Drinnen fand nun wie üblich beim leeren Sarg die kirchliche Trauerfeier statt. Wir sprachen nach der Trauerfeier über dieses Elend und blieben bis heute miteinander freundlich verbunden. Nie mehr war seine Weltanschauung und politische Überzeugung für uns ein Thema. Heute ist er der stolze Vater und Großvater seiner christlichen Kinder und Kindeskinder. Das war die Geschichte über das DDR-Krematorium. Genauso wie für Krematorien oder Pflegeheime hatte mein Vater auch einen untrüglich guten Blick für schräge Figuren. Und eine schräge Figur war bei uns im Dorf immer der Balzer Johann. Man sagt in so einem, es handelt sich um Langhennersdorf, hinter Freiberg, da wo mein Vater 18 Jahre lang Pfarrer war. Und man sagt dort in diesen Gegenden immer den Nachnamen vor dem Vornamen, also Balzer Johann, also eigentlich Johann Balzer. Und das war ein sehr schräger Mann in unserem Dorf und wir Kinder hatten immer ein bisschen Angst vor ihm, weil der roch immer so streng. Er hatte dieses Holzbein und diesen sehr schrägen Dialekt. Aber ja, jetzt hier der Text von meinem Vater, Johann Balzer, Schiffsbrüchiger einer untergegangenen Welt. Zu Beginn der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in der Zeit der Öffnung der osteuropäischen Grenzen, hatte ich das Gefühl, als würde ich in dem ehemaligen Ostpreußen über einen See fahren, in dessen unergründlicher Tiefe man im glasklaren Wasser ein riesiges Schiffswrack erkennt. So wie Piloten in jener Zeit behaupteten, man sehe bei der früheren ostpreußischen Stadt Heiligenbeil, dem heutigen Mamonowo, im Wasser des frischen Haffs in einer langen Reihe die untergegangenen Wagenreste der osteuropäischen Flüchtlingstrecks. Sie wurden in der Kesselschlacht von Heiligenbeil Ende Februar, Anfang März 1945 von den nachdrängenden Truppen der siegreichen Roten Armee zusammengeschossen und versanken im zerbrochenen Eis des Haffs auf ihrer Flucht in Richtung frische Nährung zu Tausenden. Die Konturen des riesigen Wracks Ostpreußen sind in der Tiefe noch erkennbar, aber das Salzwasser der schwindenden Erinnerung frisst an ihm. Von den letzten Menschen, die einst auf dem ehemals stattlichen Schiff lebten, verabschieden wir uns gerade. Das Leben dieser Generationen ist gelebt. Im vergangenen Jahr 2014 starb der letzte großartige ostpreußische Erzähler Siegfried Lenz. Er war 1926 im heute polnischen Teil Ostpreußens im damaligen Lück geboren. Hier ehrte man ihn noch kurz vor seinem Tode 2011 mit der Ehrenbürgerwürde seiner alten Heimatstadt, die heute Elk heißt. Seine wohl schönsten osteuropäischen, ostpreußischen Geschichten finden sich 1955 unter dem Sammeltitel »So zärtlich war, so liken«. Unter den ehemaligen Ostpreußen, die mir als Pfarrer in meiner vorerzgebirgischen Kirchengemeinde in den 70er Jahren begegneten, war auch Johann Balzer aus Lück. Diese Stadt gehörte bis 1945 zum Regierungsbezirk Gumbin. Man nannte sie auch gern die heimliche Hauptstadt der Masuren. Von Johann Balzer besitzen wir noch sein Fahrrad, seine Sense und einen Henkelkorb nach ostpreußischer Art geflochten, den er Monika, meiner Frau, verehrte. Der Handkorb ist groß, halbrund, sehr stabil, sagenhaft schwer und deshalb unhandlich. Anstelle von Weidengärten verwendete der Balzer Johann, wie man ihn im Dorf zu nennen pflegte, bunt isolierte Drähte, die er in irgendeinem Schuttloch am Rande des Dorfes fand. Dadurch ist der ewig haltbare, balzerische, ostpreußische, runde Henkelkorb schön bunt in den Farben Gelb, Grün, Blau und Rot. Der Balzer Johann sprach seinen unverfälschten ostpreußischen Dialekt bis zu seinem Tode Ende der 80er Jahre. In einem Dorf nahe der ostpreußischen Stadt Lück, heute Elk, kam er in der Zeit des Ersten Weltkrieges als Sohn einer Melkerfamilie auf einer der großen ostpreußischen Domänen zur Welt. Er war kein Analphabet, aber des Lesens und Schreibens nur eingeschränkt mächtig. Für schriftliche Angelegenheiten war seine Frau zuständig, so seine Rede. Jedoch behauptete er immer wieder, dass man ihn als Soldat sehr häufig als Dolmetscher eingesetzt habe, da er fließend Polnisch, Russisch und Jiddisch, er meinte sicher Jiddisch, gesprochen hatte. Dass er als Ostpreuße Masurisch sprach und damit auch Polnisch verstand, konnte man gern glauben. Möglicherweise konnte er an der russischen Front sich mit den Leuten aus diesem Grund ebenfalls verständigen. Mit einer gewissen Schleue wird er sich wohl auch mit Ostjuden nicht etwa Jiddisch, aber zumindest in einem Deutsch-, Masurisch-, Polnisch-, russischen Slang ausgetauscht haben. Der Balzer Johann war ein Kriegsinvalide. Wie er sein rechtes Bein verlor, erzählte er mir einmal. Im Kriegswinter 1941-42 harrte er laut Befehl an der Leningrader Front in einem Sumpfloch aus. Der unbarmherzige russische Frost brach unvermittelt herein. Als man ihn endlich nach 3 Tagen ablöste, war das rechte Bein völlig zerfroren und musste komplett amputiert werden. Die schwere, immer knarrende Holzprothese trug er an einer Art Schulterriemen, der unter dem kragenlosen Hemd üblicherweise verborgen blieb. Über diesem kragenlosen grauen Hemd war er mit einer braunen Weste, dunkler, weitgeschnittener, vielfach geflickter Hose und einem erbärmlichen Sakko bekleidet. Seine schweren, schwarz, grintig, hornhautrissigen Hände schauten verlegen aus dem kurzen, abgekniffelten Jackenhemdärmeln. Hatte er sie jemals richtig intensiv gewaschen? Der ganze immer unrasierte Mann lebte offensichtlich weit entfernt von Wasser und Seife. Wenige dunkle Haare umrannten seine fast vollständige Halbglatze über seinem schlanken, zahnlosen Gesicht mit fröhlichen, kleinen, runden Augen. Er war mittelgroß. Seine Schuhe stellten ein besonderes Kuriosum dar. Da er aus praktischen Gründen nur den linken Schuh benötigte, trug er auf dieser Seite einen Schuh, den jemand als alleinstehenden gut erhaltenen Linksschuh nicht benötigte und ihm überließ. Der rechte Schuh an der Prothese diente ihm beim Fahrradfahren als Bremsschuh, sodass er an diesem die Sohle meist total verschlissen, besser gesagt verschliffen war. Sein Fahrrad baute er sich aus den Teilen weggeworfener Fahrräder selbst zusammen. Natürlich besaß diese rostige Tretmühle keine Beleuchtung und die Vorderradgestängebremse und der Rücktritt hielten nicht das, was sich der Radler von ihrer Konstruktion üblicherweise verspricht. Es gibt in unserem Ort sowieso keine Berge, sondern nur leichte Gefällestrecken, die er mit dem Prothesenbein spielend leicht schleifend erbremste. Sobald im späten Frühjahr das Gras wuchs, begann der Balzer Johann seine Hauptarbeit. Er mähte mit seiner Sense sämtliche Straßengräben in und um das Dorf herum. Die Sense schärfte er nicht wie üblich mit einem Wetzstein, sondern mit einem alten, abgebrochenen Rundpfeiler. Die Kommune, also die Gemeindeverwaltung mit der Bürgermeisterin an der Spitze, dankte ihm seinen Dienst, indem man ihn mit seiner Gattin am Vorabend des 1. Mai bzw. des 7. Oktober, also des Gründungstages des sogenannten ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden, zur Festveranstaltung des Dorfes in den Gasthofsaal einlud. Niemand saß gern bei Balzers am Tisch. Die beiden rochen nicht gut. Frau Anastasia Balzer stammte aus dem ehemaligen westpreußischen Garnisonsstadt Graudenz, der ehemaligen westpreußischen Garnisonsstadt Graudenz, Entschuldigung, die heute Gruzidatz heißt. Sie war auf der Flucht 1945 als Militärkapellmeisterwitwe in unserem vorerzgebirgischen Dorf hängen geblieben. Hier lernte die einsame Westpreußin in der männerlosen Zeit unmittelbar nach dem Ende des schrecklichen Krieges den einbeinigen Ostpreußen kennen, der es auf der Flucht ebenfalls bis hierher schaffte. So verbanden sich die beiden heimatlosen, alleinstehenden, geschlagenen Menschen. Johanna war evangelisch, Johann war evangelisch, Anastasia katholisch. Beide hielten sich traditionell zu ihren Gemeinden. Leider litt Frau Balzer unter einer schlimmen rheumatischen Gelenkerkrankung. Balzers luden mich als Pfarrer zum Kaffeetrinken ein. Sie bewohnten zwei Kammern in der ersten Etage eines heruntergekommenen Bauernhauses am unteren Dorfausgang. Am Ende des langen Korridors befand sich wie damals üblich über dem ehemaligen Kuhstall das übel riechende Trockenklo. Die eine balzerische Kammer war nicht heizbar. Die beheizbare Kammer besaß einen kleinen transportablen Küchenofen, der mit einem unendlich meterlangen blechernen Ofenrohr mit dem Schornstein draußen auf dem langen Gang verbunden war. Ihr Trink- und Waschwasser schleppten sich Balzers im Eimer mühselig aus dem Erdgeschoss von einem Wasserhahn im ehemaligen Kuhstall bis zu ihrer Wohnkammer. Frau Balzer kochte auf einer offenen elektrischen Kochplatte für uns Kaffee. Dazu gab es Kuchen aus dem Landkonsum und sie holte zur Feier des Tages ihre Geige hervor. Die hatte sie auf der Flucht aus dem westpreußischen Graudenz bis in das vorerzgebirgische Dorf als einziges Stück aus der Heimat sich bewahren können. Frau Balzers schweren, ungelenken, rheumatischen Fingern griffen die Saiten des Instruments nicht mehr richtig. Die traurige Violine gab gräuliche, einer Kreissäge ähnliche Töne von sich. Ich, unmusikalischer Mensch, erkannte in der Fülle dieser sägenden Geräusche leider keine Melodie. Johann wollte unterdessen mir aus seinen Manövererlebnissen vom Jahr 39 in der ostpreußischen Romintner Heide berichten. Dort begegnete er dem fetten, ekelhaften Reichsmarschall und Reichsjägermeister Hermann Göring, der dort ein Jagdschloss besaß. Johann war als Treiber bei einer der Jagden des Gröfers dabei gewesen. Aus der Ferne und aus Gerüchten der Bediensteten malte sich sicher ein Bild, das sich nun in der Erinnerung ziemlich weiterhin mit anderen Ereignissen der Welt zwischen den beiden schlimmen großen Kriegen des vergangenen Jahrhunderts in seinem Kopf vermischte. So behauptete er, dass die eigentlich schon 1919 erschrecklich ermordete Rosa Luxemburg mit Hermann Göring ein Verhältnis gehabt habe. Sie sei bei den ostpreußischen Jagdorgien ebenfalls mit dabei gewesen und habe nackt auf dem Tisch getanzt. Vermutlich verwechselte der Balzer Johann in seiner Erinnerung dabei Göring mit Goebbels, denn der kleine hinkende Reichspropagandaminister hatte in dieser Zeit tatsächlich ein von seinem Führer nicht geduldetes Verhältnis mit der damals berühmten tschechischen Filmdiva Lida Barová. Ob diese gern nackt auf Görings Tisch herumtanzte, glaube ich kaum. Die ostpreußischen Jagdtreiber des narzisstischen Gröfers werden sicher sehr fantasievoll das kolportiert haben, was sie hinter den Kulissen der Jagdvergnügen der Nazi-Elite unter der Führung des Reichsmarschalls und zugleich Reichsjägermeisters erahnten und vermuteten. Gott sei Dank ersparte mir der Balzer Johann eine detaillierte Schilderung der nackig auf dem Reichsmarschalltisch tanzenden und schon lange zuvor gemeuchelten Revolutionärin. Denn als ich einmal unverhofft die Dorfschmiede betrat, fand ich dort etliche LPG-Bäuerleins, die sich interessiert um den Balzer Johann am wärmenden Schmiedefeuer scharten. Er berichtete eben diese ostpreußische göringsche Jagdgeschichte aus der Romintner Heide. Nun aber mit so deftigen Worten, dass ich sie hier nicht wiederzugeben, mich in der Lage fühle. Die Schilderung des Umgangs des Reichsmarschalls mit seinen männlichen Attributen im Zusammenhang mit der armen Frau Luxemburg irritierte mich trotz meiner ehelichen Erfahrung als stolzer Vater zweier Söhne. Aber Johann wusste immerhin, als er mich als den Pfarrer bemerkte, seine Rede sofort abzubrechen. Was ich dennoch ungewollt vernahm, reicht mir für mein ganzes Leben. Denn der Reichsmarschall war bei seiner Tätigkeit berauscht. Das wiederum ist tatsächlich historisch belegt. Er soll wirklich morphiumsüchtig und angeblich durch eine Schussverletzung im Schritt seit dem Marsch auf die Feldherrenhalle, also beim Münchner Hitlerputsch vom 9. November 1923, impotent gewesen sein. Bunte Bilder aus der Nazi-Zeit zeigen einen fetten Kerl in Fantasieuniform mit Orden, Brezhnev-artig behängt, der sich schminken ließ und Lippenstift verwendete. Was nun diese Gruselfigur mit der armen angeblich nackten Weltrevolutionärin auf dem ostpreußischen Marschalltisch machte, blieb mir folglich Gott sei Dank verborgen und ihr müsst es nun auch nicht wissen. Nicht immer ist Wissen auch Macht. Unwissen macht manchmal sogar glücklicher. Nach dem Kaffeetrinken schmauchten der Johann und ich noch eine Zigarette. Na, wobei, nee, der hat es anders gesagt. Ich noch eine Zigarette. Und ich verabschiedete mich sehr dankbar. In diesem Jahr verlebten wir unseren Urlaub als Familie unweit von Johann Balzers ehemaliger Heimat am Spirdingsee in den ostpreußischen Masuren. Wieder zurückgekehrt, ging Monika früh zum Landkonsum. Dort hatte sich schon eine stattliche Ansammlung von Dorfbewohnern in einer Warteschlange versammelt. Das Gemüseauto wurde erwartet, oder war es das Fischauto? Egal. Aber man wartete geduldig auf die kommende Warenlieferung. Auch der Balzer Johann befand sich in der Wartegemeinschaft. Freudig und laut begrüßte er Monika, die nun nach den Ferien wieder zum Dorfkonsum kam, mit den Worten: »Einen schönen Tag, Frau Pfarrer. Gut sehen Sie aus. In Urlaub sehen Sie gewesen. Brust haben Sie gekriegt.« 1976 weihte die SED den Ostberliner Palast der Republik ein. An der Stelle der gesprengten Berliner Stadtschlossruine entstand in nur 30-jähriger Bauzeit eines der wichtigsten Prestigeobjekte der DDR. Aus der ganzen DDR waren verdienstvolle Parteimitglieder und verdiente Bürgerinnen und Bürger zur Einweihung geladen. Auch aus unserem Dorf durften drei verdiente Menschen dabei sein und die SED-Bürgermeisterin sowieso. Wer hat eigentlich den Balzer Johann vorgeschlagen? Aber schließlich war es ja ein Arbeiter- und Bauernstaat. So fuhr der Balzer Johann als verdienstvoller Vertreter des kleinen Vorerzgebirgsdorfes in die Hauptstadt der Republik. Die verwitwete SED-Bürgermeisterin saß neben ihm im Delegiertenbus des Erzgebirgskreises. Johann erzählte ihr von den ostpreußischen Jagd- und Manövererlebnissen und war nicht zu bremsen. Natürlich schilderte er auch schön deftig die Ereignisse auf dem Tisch des Reichsmarschalls, worüber sich die mitreisenden verdienten Genossen recht wunderten und die Bürgermeisterin vergeblich versuchte, unseren Johann von seinen ostpreußischen Erinnerungen abzulenken. Die Festveranstaltung zur Palasteinweihung war grandios. Jeder Gast erhielt Gutscheine für Speisen und Getränke. Das bedeutete, man wurde freigehalten. Der Balzer Johann trank also Bier und Schnaps und aß ein Schnitzel und trank dazu auch ein Bier und einen Schnaps oder auch zwei. Er suchte in dem riesigen Palast mit den vielen tausend Lampen nach einer Toilette und schließlich suchte man ihn. Der Bus sollte und wollte ja wieder zurück in den Süden der kleinen Republik mit dem großen Palast. Bei der Toilette oben bei dem Restaurant, wo man noch tanzte, fand man ihn endlich schlafend in einem großen weichen Sessel. Er träumte sicher von seiner alten ostpreußischen Heimat und wie er Mariellchen nach dem Tanz fragte: »Fräuleinchen, essen Sie Ihren Erbsen?« Und sie antwortete ihm: »Nee, die kullern mich immer von Messer.« So, jetzt gibt es noch eine Abschlussgeschichte in unserem heutigen Geschichtenreigen. Und zwar ist es die Geschichte über Christfried B., ein früherer, nicht alltäglicher Held. Intern muss man sagen, so Zwischenbemerkung, bei uns war das immer der Böhm-Christfried. So wie der Balzer Johann war das immer der Böhm-Christfried, also Christfried Böhm. Vor Zeiten damals in der DDR war man mit der Verleihung von Orden viel schneller und großzügiger als heutzutage. Die meisten Orden und Ehrenzeichen verbanden sich mit Sach- oder gar Geldprämien. So wurde man als werktätiger Mensch, wenn man an der Reihe war, zum Beispiel am Vorabend des 1. Mai oder des Staatsfeiertages am 7. Oktober, mit dem Titel eines Aktivisten ausgezeichnet. Diese Ehrung erhielt man, weil man an der Reihe war und weil man schon immer pünktlich zur Arbeit kam und keinen Anlass zur Kritik an der ausgeübten Tätigkeit bot. Jeder im Arbeitskollektiv kam in den Genuss solcher Auszeichnungen in Form einer Medaille und Urkunde, nebst eines Buches und Blumenstrauß. Es herrschte eine stille Übereinkunft, dass man niemand von solchen gleichmacherischen Gerechtigkeit ausschließen dürfe. Wer dann 7 oder noch mehrmals in diesen Genuss kam, erhielt gar den Titel eines verdienten Aktivisten und dazu eine Geldprämie. Meine Frau erhielt gemeinsam mit Kollegen ihres Arbeitskollektives den Orden Banner der Arbeit. Das war mit einer hohen Geldprämie von ein paar tausend Mark verbunden, denn sie hatte Wichtiges entwickelt. Ich erhielt zum Tag der Republik die Medaille für patriotische Leistung. Dafür gab es keine Geldprämie oder eine kleine Urkunde, denn ich hatte das Pfarrhaus schön angestrichen. Außerdem wurde ich schon als Schüler mit den goldenen Schneeschuhen und mehrfach mit dem Abzeichen für gutes Wissen ausgezeichnet, obwohl ich gar nicht Skifahren konnte und immer die Hausaufgaben vergaß. Später erhielt ich das bronzene Schießabzeichen in der Lehrzeit und das Mehrkampfabzeichen der GST, obwohl ich diese kämpferischen Medaillen nicht haben wollte. Aber da sie alle erhielten, musste ich sie auch nehmen. In dem Staat, in dem ich von 1949 bis 1990 mit 16 Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürgern lebte, erhielt fast jeder eine Auszeichnung, denn es gab mehr als 1000 verschiedene Orden, Medaillen, Ehrenzeichen und Abzeichen als Auszeichnung und Würdigung für fast alle Bereiche des täglichen Lebens. Wer gar keine Würdigung oder Auszeichnung erhielt, erhielt wenigstens schon als Schüler die goldenen Schneeschuhe. Die erhielt wohl jeder. Obgleich der Schnee bei mir in jeden Winter nur pappte, aber es gab das Manöver Schneeflocke und wir manövrierten dann im Pappschnee. Das Abzeichen für gute Arbeit in der Schule bekam ich auch mehrfach. Ich war im Schrottsammeln immer der Beste. Einmal klaute ich dafür den eisernen Fahrradständer in der Schule. Das Geld spendeten wir für die Solidarität. Da hat sich der Diebstahl gelohnt, denn ich erhielt das Abzeichen für gute Arbeit in der Schule. Ich war ja im Schrottsammeln der Beste. Der berühmt-berüchtigte Erich Mielke erhielt mehr als 200 Orden und Ehrenzeichen und war sogar Meister des Sports und Träger der Medaille Teilnehmer an der Oktoberrevolution, obgleich er zu diesem Zeitpunkt erst 10 Jahre alt war. Warum ich eigentlich nie Christfried B. für einen Orden vorgeschlagen habe? Sie kennen keinen Christfried B.? Schade. Er war ein toller Mann. Übrigens unser übernächster Nachbar. Ein kräftiger, hochgewachsener Bursche. Ein toller Arbeiter. Er arbeitete bei der geologischen Erkundung. Die suchten und bohrten nach Erdgas und Erdöl in der ganzen DDR. So war er immer einige Wochen unterwegs und dann für eine Woche zu Hause. Er blieb sehr lange unverheiratet. Dass er einen gewissen Blickfehler hatte, machte ihn nicht unsympathisch. Vielleicht irritierte sein Silberblick die, die ihm widersprechen wollten. Genoss er deshalb eine gewisse politische Narrenfreiheit? An den sogenannten Wahlen mit ihren schon fast festgelegten 99,97% Ja-Stimmen nahm er nie teil. Darüber spottete er nur. Am Männertag, dem Himmelfahrtstag, der in der DDR Arbeitstag war, nahm er sein gewerkschaftliches Recht auf unbezahlte Freistellung zur Ausübung religiöser Handlungen selbstverständlich in Anspruch, obwohl er keine Kirchensteuern bezahlte und sich selbst als ungläubig erklärte und nicht einmal am Heiligen Abend zur Kirche ging. Dem Pfarrer steckte er dann schon am Morgen des Himmelfahrttages, bevor er sich mit seinen Freunden zur Männertagspartie aufmachte, einen größeren Geldbetrag in die Sammelbüchse. Der Pfarrer stand an diesem Tag am Landkonsum mit der Sammelbüchse. Christfried bemerkte dann immer laut, dass man diesen Tag ja schließlich der Kirche verdanke und aus diesem Grund müsse man sich auch erkenntlich zeigen. Er, Christfried, war also nur ein halber, aber friedlicher Christenmensch. Für den Himmel war er möglicherweise ungeeignet. Ihn zeichnete jedoch eine besondere Gabe aus. Um dieser Gabe willen hätte man ihm eigentlich wenigstens eine irdische Würdigung zukommen lassen und ihn für einen Orden vorschlagen müssen. Er besaß eine Gabe, die in der sozialistischen Mangelwirtschaft von herausragendster Bedeutung war. Ja, er besaß das außerordentliche Talent für die Herbeischaffung von wichtigen Gütern des täglichen Bedarfs. Also von Gütern, bei denen in der DDR ein immerwährender Mangel bestand. An seinen freien Tagen stand Christfried mit dem ein oder anderen Mann am transportablen Kachelofen des Landkonsums, also der dörflichen Einkaufsstelle, und trank dort sein Bier. Er hatte immer gute Laune und für jeden in der Einkaufsschlange vor der Ladentafel geduldig warten Bürger ein aufmunterndes Wort. Zum Ortsparteisekretär, der mit allen anderen Bürgerinnen und Bürgern nach dem eingetroffenen Salzhering anstand, meinte er fröhlich: "Na du Kommunist!" Worauf dieser betroffen den Kopf senkte und ihm antwortete: Nu, hier im Konsum sprachen unseren Christfried nun die verschiedenen Ortseinwohnerinnen und Einwohner in Bezug auf ihre Wünsche an. Christfried, kannst du mir nicht eine Waschmaschine oder einen anderen Wunsch? Kannst du nicht für meine Schwiegertochter ein Klappfahrrad besorgen? Mal sehen, was sich machen lässt. Ich bin nächste Woche in Stendal, da kann was dabei sein. So oder ähnlich liefen die Gespräche. Christfries Bortrup erkundet die Landschaft der DDR besonders in ihren entlegensten Teilen nach Öl und Gas. Dabei erkundete er dann dort in den ländlichen Einkaufsstätten, ob denn nicht die heimatliche Mangelware hier eventuell anders verteilt günstiger zu erlangen sei. Die bäuerlichen Handelsgenossenschaften im Grenzgebiet zum Beispiel waren besser versorgt als die am Rande einer sächsischen Kleinstadt gelegenen. Bei Familienfeiern trank man sehr gern Kirschlikör. Für die individuelle Schweinemast benötigte man Futterdämpfer, für die Kreissäge ein neues Sägeblatt und für das Auto Reifen. Alle diese heute banal erscheinenden Dinge waren ausgesprochene Mangelware und ihr Besitz ließ das Herz der danach Dürstenden höher schlagen. Christfried versprach nichts Unmögliches, aber zumindest versprach er, dass er sich kümmern wolle. Und kehrte er nach 3-4 Wochen wieder ins Dorf zurück, sah man schon von Weitem seinen schönen weißen Kombi-Pkw der Marke Wartburg Tourist mit Anhänger voll bepackt und hochgeschnürt, sogar das Dach beladen, mit den kostbarsten Köstlichkeiten des sozialistischen Einzelhandels. Ach, ein Teppich, 2 Waschbecken, der genannte elektrische Futterdämpfer, das Klapprad, die Mischbatterie für die Badewanne, das Kükenfutter, eine Nähmaschine, gar ein Farbfernseher, eine Rolle Maschendrahtzaun für die Silberhochzeit und die Speisezubereitung, den Kirschlikör und für mich 30 Liter Hydrauliköl. Für das Hydrauliköl erhielt er von mir Waschbenzin. Das erwarb ich als Pfarrer durch ein Kontingent an der Tankstelle zum Waschen der Glocken. 27 Pfennig kostete der Liter und man konnte das hochoktanige Benzin, das 1,65 Mark kostete, damit strecken. So fuhr auch der Christfried billiger mit seinem Pkw Wartburg. Der Tankwart an der Tankstelle durfte pro Person und Monat nur 5 Liter Waschbenzin verkaufen. Aber er aß gern frisches, zartes, hausgeschlachtetes Fleisch und ich schlachtete selbst unsere Hängebauchschweine und Schafe. Christfried nahm nie ein Trinkgeld. Wenn er einen Wunsch äußerte, dann half ihm jeder gern. Wer half ihm aber da draußen auf seiner Baustelle? Er konnte doch unmöglich die Waren im engen Bauwagen, in dem er mit seinen Kollegen schlief, zwischenlagern. Dafür hatte Christfried eine geniale Lösung. Er verfügte über Zwischenlager, die er Niederlagen nannte. Zum Beispiel eine ledige Krankenschwester in Neubrandenburg mit einer Neubauwohnung in einer Plattensiedlung. Ein anderes Zwischenlager war eine geschiedene Behördenangestellte mit Neubauwohnung im Ostberliner Zentrum. Eine Frage beantwortete mir Christfried mir nie. Die Zwischenlagerdamen, seine sogenannten Niederlagen, wohnten zwischen seinen Zwischenaufenthalten folglich zwischen Kartons mit Kirschlikör, Kartoffeldämpfern, Wasserboilern, Plastorohren, Säcken mit Kükenfutter, Rollen von Maschendraht, Kanister mit Hydrauliköl, Stapeln von Fliesen und ähnlichen Gegenständen des täglichen Bedarfs bzw. der Konsumgüterproduktion des ersten Arbeiter- und Bauernstaats auf deutschem Boden. Warum hielten sie so tapfer zu diesem Handelshühnen der DDR-Versorgungsmisswirtschaft? Er belastete sie doch unendlich und schränkte sie ein, wenn sie mal die Bleikristallbowle aus der Schrankwand nehmen wollten und erst die beiden Klappräder und den dort lagernden Wasserboiler davor entfernen mussten. Ich denke mir, er muss ein charmanter Liebhaber gewesen sein. Oder er hatte auch ihnen ganz einfach nur etwas organisiert auf seinen Organisationstouren, zum Beispiel Bienenhonig aus dem Grenzgebiet, 2 Großpackungen Spee oder einen Nussknacker aus dem Erzgebirge. Eine der Niederlagen hat ihn dann doch noch geheiratet. Er hat sie mit zu sich nach Hause in unser Dorf gebracht. Aber sie behielten die Wohnung im Ostberliner Zentrum nahe der ehemaligen Stalinallee. Die war am obersten Stockwerk des Hochhauses und leider nicht regendicht, aber als Zwischenlager und Niederlage einfach günstig. Einmal klemmte der Fahrstuhl. Christfried hatte ihn sichtlich überladen. Solange die Wirtschaft klemmte, war Christfried glücklich. Als sich 1989 die Beklemmung löste, endete sein Glück. Es wurde still um ihn. Das Gas und das Öl suchen jetzt Firmen weltweit und grenzenlos. Deren Mitarbeiter sind dabei voll beschäftigt und haben keine Zeit, nach Mangelware zu suchen, an der kein Mangel mehr besteht. Christfried kam auch bald, wie so viele, in den Vorruhestand. Warum habe ich es damals versäumt, ihm für einen Orden vorzuschlagen? Jetzt ist es schon lange zu spät. Er lebt nicht mehr. So wie die Zeit nicht mehr lebt, in der er der Held im Dorf war. Und mit dieser Geschichte über den Böhm Christfried beschließe ich die heutige Folge von Graues Glück. Ich hoffe, Sie sind noch nicht eingeschlafen. Und wenn, dann schlafen Sie jetzt schön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald. Oder schönen Tag. Tschüss.